SRF 1. SRF 1.
Willkommen im Treffpunkt am Freitag. Ich bin Christina Lang. Die Stunde bis am 11 Uhr geht um etwas, das Leben verändern kann, das kann Türen auftun und wo denen, die alles verloren hat, eine Zukunft geben kann. Es geht um Schule und es geht um Bildung. Es geht um Chancen für Kinder in der Not. Die SRG ruft auf, sie haben sicher mitbekommen, zum Mithelfen in der ganzen Schweiz, in der Deutschschweiz, bei SRF ab heute am Nachmittag mit der Aktion «Jeder Rappen zählt», in der Westschweiz bei RTS mit «Cœur à cœur» und im Tessin ist es RSI mit «Ogni centesimo conta». Alle diese Aktionen, alle diese Sammlung Geld, um das Kind in Not möglich machen, dass sie Zugang haben zur Bildung. Warum ist das so wichtig? Was kann es verändern? Das wollen wir heute herausfinden und wir haben einen Studiogast, der uns schildern kann, warum das Bildung nicht überall selbstverständlich ist und wir hören verschiedene Beispiele, wie das Geld, das jetzt gesammelt wird, könnte eingesetzt werden. Wir nehmen sie mit auf Nepal, auf Uganda und jetzt gerade auf Jordanien. Da lernen wir ein 13-jähriges Mädchen kennen, das unbedingt in die Schule möchte, aber nicht kann. Gerade nach dem Bruce Springsteen, «I'm on fire».
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
Alle, die ein Kind haben oder ein Grosskind, das bei ihnen ist und am Morgen denen müssen helfen aufstehen, wissen, nicht müssen in die Schule gehen. Das wäre für die meisten Kinder in der Schweiz eine grossartige Vorstellung an diesen dunklen, kalten Wintermorgen. Nicht in die Schule können gehen, das ist für 264 Millionen Kinder auf dieser Welt eine Realität und eine Schwierigkeit. Zum Beispiel für ein 13-jähriges Mädchen aus Syrien. Das Mädchen heisst Nari und meine Redaktionskollegin Ladina Spies hat sie und ihre Familie in Jordanien angetroffen.
Wir fahren auf ein weites Feld raus. Der Boden ist staubtrocken, der Himmel bewölkt, der Wind wirbelt Staub auf. Vor uns ein Zelt, überall hat es Flicken dran und nebst dem Seil zum Fixieren liegt rundum ein Sandsack. Nari kommt uns entgegen. Sie kennt meinen Begleiter, den Suhail Zrekat von der Caritas Jordanien. Er begleitet die Familie schon länger. Er hat von einem Spender zu Jordanien Geld bekommen, um ganz konkrete Nahrung und ihren 4 Geschwistern die Spielsachen zu kaufen. Das Mädchen strahlt über das ganze Gesicht, bedankt sich und sagt, sie sei so froh, dass sie etwas zum Spielen hat. Sie wünscht sich aber noch etwas mehr.
Oh, könnt ihr mit einer Adresse noch mehr für eine Adresse haben?
Sie möchte unbedingt in die Schule. Sie möchte einfach sein wie andere, sagt Nari. Seit Anfang 2012 ist ihre Familie, also Mutter, Vater und ihre jüngeren 4 Geschwister, in Jordanien. Sie konnten zuerst noch in einer Wohnung leben. Dann sind die Mieten gestiegen, seit Anfang des Syrienkriegs zum Teil ums Dreifache. Jeder Krieg hat seine Profiteure. Die Familie gehört definitiv zu den Verlierern. Darum leben sie in einem Zelt weit ausserhalb der Stadt. Der Bus ist die Schule unerschwinglich und vom Schulgeld, da reden wir gar nicht. Versteht die 13-jährige Nari, warum sie jetzt in Jordanien ist? Ja, natürlich. Wegen dem Krieg, den Bomben, den Schiessereien und den Flugzeugen, die über ihr Zuhause geflogen sind. Und weil sie kein Essen mehr hatten. Die Flucht war lang und mühselig. Von Auto zu Auto, erzählt die
13-Jährige.
Das Leben hier in Jordanien sei in der Wohnung noch einigermaßen gut gewesen, aber da aussen auf dem Feld, im Zelt, sehr schwierig. Sie denkt jeden Tag an Syrien. Jeden Tag vermisst sie ihre Freunde, die Schule und das Lachen.
Die Schule.
Immer wieder die Schule. Wenn sie in Jordanien eine Chance hat, dann müsste sie zuerst einmal die letzten 3 Jahre aufholen, die sie verpasst hat. Wenn überhaupt. Sie möchte am liebsten zurück auf Syrien. So schnell wie möglich zurück zu ihren Freunden.
Ich liebe Syrien. Ich liebe Erja Syrien. Kille jatnen lab. Und ich gehe nicht dress.
In die Schule gehen können, das ist der grösste Wunsch der Nari. So wie sie haben aber ein Haufen Kinder auf der Flucht keine Chance auf Bildung. Krieg ist ein Grund, der in den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit nimmt, um in die Schule zu gehen. Aber es gibt noch andere Gründe. Naturkatastrophen, Armut oder kulturelle. Und von denen hören wir als nächstes hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Up in that confusion, nothing is a making sense for me and
SRF 1.
Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. Es geht heute darum, dass Kinder in die Schule wollen, aber nicht können. Es geht darum, was das Schule, was das Bildung kann verändern kann. In Realität ist es für Millionen von Kindern, dass sie keinen Zugang haben zur Schule, zur Bildung. Und ab heute sammelt die SRG zusammen mit der Glückskette unter anderem zu Luzern mit der Aktion «Jeder Rappen zählt» für Kinder und Jugendliche. Und mit den Spenden, die innerhalb der nächsten Tage gesammelt werden, soll diesen jungen Menschen eine Chance gegeben werden, auf Bildung. Wie macht man denn das ganz konkret und warum braucht es das? Über das möchte ich jetzt reden mit unserem Gast im Studio. Er heisst Andreas Stauffer, er ist von der Organisation Save the Children, ein Partner von der Glückskette. Grüezi, Herr Stauffer.
Guten Morgen miteinander.
Was sind die Gründe, dass Kinder nicht in die Schule gehen können? Wir haben ein Beispiel gehört von dem Flüchtlingskind aus Syrien, wo in Jordanien ist, der Nari, der einfach wegen dem Krieg keine Chance hat. Was gibt es denn sonst noch?
Man kann vielleicht vorweg noch sagen, dass 75'000 Kinder das überhaupt nie erlebt haben. Also 2015 sind die gestorben. Das heisst, die haben gar nie die Möglichkeit, Schule zu besuchen. Die anderen sind auf einer Vertreibungssituation. Armut ist ein Thema und kulturelle Umstände.
Was versteht man unter kulturelle Umstände?
Das kann heissen, dass aus ideologischen Gründen man nicht möchte, dass Kinder in die Schule gehen, oder aus religiösen Erwägungen, weil man sagt, ja, der religiöse Führer im Dorf, der weiss alles, es braucht keine Bildung.
Sie haben selber gerade ein paar Situationen erlebt. Sie sind kürzlich zurückgekommen aus Burkina Faso in Westafrika. Das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Man zählt zu den 4 am wenigsten entwickelten Ländern weltweit. Was haben Sie dort erlebt? Wie ist dort die Situation für Kinder, wenn es um Bildung und um Schulen geht?
Die Situation in Burkina Faso ist nicht gut, kann man sagen. Es sind weniger als 3% der Kinder, die die Vorschule besuchen können.
Was heisst Vorschule? Was ist das für eine Zeit, denn, wo man ging? Von wie alt?
Das ist das Alter von 3 bis 6 Jahren, also die Vorbereitung auf Primarschulstufen.
3% von allen Kindern können das nur machen. Warum wär's
weniger.
Weniger. Warum wäre es wichtig?
Es gibt in Burkina Faso eine ganze Reihe von Sprachen, über 70. Und die Verkehrs- und Handelssprache ist Französisch. Für Kinder ist die Hürde zu gross, in der Primarschule direkt mit dem einzusteigen. Die Vorbereitung, ihre Gruppe sich können zu behaupten und mit dem Alltag zu kommen, das ist einfach wichtig, so wie wir eine Kindergartenstufe haben.
Also da hat es ganz, ganz wenig von denen können überhaupt dort den Anschluss nehmen.
Genau.
Und nachher ging es weiter wie?
Mit der Primarschule? Mhm. Ja, mit der Primarschule ist es einfach so, dass alles das Wissen aufgebaut wird. Und das sind ja ganz wichtige Jahre. Bei Kindern wird dann das Wesentliche angelegt. Man schätzt aufgrund von wissenschaftlicher Forschung, dass etwa 90% von der geistigen und sozialen Entwicklung in den paar ersten Kindesjahren passiert.
Also in dieser Zeit entscheidet sich, hat man Vertrauen in die Welt, hat man Vertrauen in sich selber, ist man gefestigt. Bildung ist wichtig, also nicht nur darum, weil es darum geht, dass man Sachen lernt über die Welt.
Ja, ganz genau. Und es geht vor allem darum, dass Menschen ihre Rechte können lernen können. Das können sie in der Regel nur lesen. Also die Frauen, die wir mitschulen, die sagen, ich möchte einen Vertrag lesen, ich möchte meinen Namen können unter ein Dokument setzen und ich will nicht beschissen werden.
Genau, ich will nicht rauskommen und ich will jemand sein. Die Zukunftschancen, die es geben kann, dass Kinder, Jugendliche in die Schule kommen, dass sie Selbstbewusstsein entwickeln, Bildung haben, dass sie eben Verträge aufsetzen können, dass sie sich durchsetzen und etwas schaffen, etwas lernen zum Schaffen. Es würde aber auch bedingen, dass der rundum viel Stabilität da ist, wenn sie aus der Schule rauskommen, dass es eben Arbeit gibt. Wie sieht es denn da aus?
Ganz genau. Also von der sozialen und wirtschaftlichen Realität, da kann man nicht wegschauen. Aber es ist ja so, dass in Afrika viele Menschen irgendein kleines Geschäft führen und mit dem sich ihr Überleben sichern. Und man sieht ja das auf den Wochenmärkten, was da passiert. Und wenn Menschen herausfinden, was sie brauchen, was sie anbieten können, sind sie besser aufgestellt. Kommt dazu, oder, dass man nicht einfach nur die Kinder allein fördern kann, wir fördern auch die Mütter, weil die Mütter sind in Afrika zum guten Teil immer noch die Haupterziehenden und die haupterziehende Person und ihre Intelligenz ist massgebend für die Entwicklung eines Kindes.
Da nimmt es mich Wunder, da wollen wir unbedingt in einem zweiten Teil noch ein bisschen mehr darüber wissen. Das ist der Andreas Stauffer, unser Gast heute in der Sendung «Treffpunkt». Was dass man konkret kann machen, was eine Spende konkret kann bewirken, das finden wir raus in ein paar Minuten. Aber vorher haben wir noch ein Beispiel von einem Kind, das Hoffnung hat auf eine bessere Zukunft, weil es eben kann in eine Schule gehen. Wir gehen zusammen auf Nepal in ein paar Minuten nach der halben Hälfte, hier im Treffpunkt.
Strong arms, I can help. It was telling me everything I want to hear. Oh, don't forget me, babe. All you gotta do is call. You know how I feel about you. If I could do anything at all, let me help. A child needs a dad, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help.
Seeds of sorrow bring the world.
die texanische Sängerin Eliza Gilkison zusammen mit dem Andreas Vollenweider an der Harfe Harvest. Es ist das A und das O. Ohne kommt man nicht weit im Leben, ohne Bildung, aber trotzdem können 264 Millionen Kinder weltweit nicht in eine Schule. Häufig wegen Krieg, wegen Armut, wegen Naturkatastrophen, aber auch Kinder mit Behinderungen haben es besonders schwer. Vor allem dann, wenn sie in einem Land leben, wo die Infrastruktur für so Kinder gar nicht vorhanden ist. Ladina Spiess war diesen Herbst in Nepal und hat dort Jugendliche getroffen, die nach einem Unfall den Anschluss wieder gefunden hat, auch darum, weil er in die Schule gehen kann.
Die Idylle von dem Ort, wo der 15-jährige Harihar und seine Familie lebt, steht in einem krassen Gegensatz zum harten Leben, das sie haben. Weit ab von Kathmandu auf einem Hügel, wo man nur zu Fuß erreicht, ist er daheim. Namaste. Noch vor dem Erdbeben 2015 hat der Harihar einen Unfall gehabt. Er ist auf einem Traktor gesessen, runtergefallen und der Traktor ist über seine Hand gefahren. Ein schlimmer Moment, auch für die Mutter des Harihar. Nach der ersten Behandlung bei einem Gesundheitsposten in der Nähe ist er ins nächste grosse Spital gebracht worden. Nach 3 Monaten ist er heim, Fortschritt hat er keine gemacht. Für die Behandlung können sie zahlen, hat die Familie einen Büffel und Lamm verkaufen. Es war eine schwierige Zeit, erinnert sich die Mutter. Und das sind die Leute vom HRDC, im Spital für Kinder mit einer Behinderung, ins Dorf gekommen. Das ist ein Partner von der Christoffel-Blinden-Mission CBM. Sie haben dann den Harihar mit ins Spital genommen und operiert. Für das und auch für die Therapie nachher hat die Familie nichts zahlen. Jetzt kann der Harihar die Hand wieder brauchen und dank der Physio gibt es sicher auch noch weitere Fortschritte. Der Harihar ist ein aufgeweckter Bub. An die Zeit nach dem Unfall erinnert er sich allerdings nicht so gern. In der Schule ist er gemobbt und gecancelt worden wegen seiner Hand. Nach der Operation ist dann das vorbei. Der Harihar spielt, shootet, kann alles mitmachen. Es ist eh Zeit für die Schule und ich begleite den Harihar. Der Lehrer wartet schon vor der Tür und begrüßt uns herzlich. Auch er bestätigt, dass es eine schwierige Zeit war für den Harihar. Nicht nur wegen dem Spielen und Schutten, auch wegen dem Schreiben.
It was completely difficult for him to write and to concentrate for his studies, because he always remembers his the damaged hand and then due to that. He was feeling very difficult for his studies.
Umso schöner, dass es dem Harihar jetzt besser geht. An der Schule hat es noch mehr Kinder mit einer Einschränkung. Für den Schulleiter keine Frage, dass sie voll integriert werden. Dann fordert der Lehrer noch einen von den Schülern auf, doch auch noch etwas zum Harihar zu sagen. Er ist ein guter Schüler, sagt der Klassenkollege. Und vor allem kann er auch gut etwas erklären, wenn es mir andere nicht verstehen, sagt er. Darum ist auch nicht erstaunlich, wo der Harihar sagt, dass er mal Lehrer werden möchte.
Auch ein wichtiger Teil beim Thema Bildung, dass Kinder, die eine Behinderung haben, integriert werden. Wenn Sie möchten helfen, um solche Projekte zu unterstützen, dann haben Sie ganz viele Möglichkeiten jetzt und auch ab heute am Nachmittag, wenn die Aktion «Jeder Rappen zählt» startet. Auf unserer Internetseite srf1.ch finden Sie den Link dazu, wie das Sie spenden können, online zum Beispiel oder über das Postkonto von der Glückskette 10-15'000-6 mit dem Vermerk JTZ 2017. Was das ganz konkret möglich ist mit dem Geld, was man mit schon 20 Franken machen kann oder wie ein Kindergarten zum Beispiel ein ganzes Dorf verändert kann bewegen, das hören wir von unserem Gast am 20 vor, hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around.
Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop. And he only paused a moment when he heard him holler, stop! For Frosty the Snowman had to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, don't you cry, I'll be back again someday.
Frosty the Snowman.
In that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play. Just the same as you.
Like a lady tied to her manners, I'm tied up to the steel.
Der Freitagvormittag mit SRF 1, 20 vor 11. Die Kinder in unseren Schulen haben gerade 10 Pause gehabt. Und hier im Treffpunkt geht es darum, warum das der Zugang zu Schulen, zu Bildungen so wichtig ist und trotzdem nicht selbstverständlich für über 250 Millionen Kinder auf der Welt. Gast in unserer Sendung ist der Andreas Stauffer vom Hilfswerk Save the Children. Und jetzt möchte ich mit ihm über Geld reden und darüber, was das Hilfswerk ganz konkret macht mit dem gespendeten Geld und was sie damit können verändern können. Herr Stauffer, Sie haben im Gespräch vorher erzählt und gesagt, dass wenn man den Kindern Zugang zu Bildung, zu Schulen, zu Kindergärten, dass man den auch die rundum mitnehmen muss. Das sind einerseits ihre Eltern gemeint, Mütter vor allem, mit dem Beispiel aus Afrika, was sie uns erzählt haben. Aber es kann auch mal ein ganzes Dorf sein, das wirklich eingebunden werden muss. Wie geht denn das?
Da wird die Dorfgemeinschaft zusammengerufen und über die Bildungsinitiative informiert. Es geht vor allem darum, dass die Dorfältesten, die religiösen Führer, die Ehemänner eingebunden werden und ihr Einverständnis geben, weil die Frauen fehlen die natürlich auf dem Feld. Dort sind sie begehrte Arbeitskräfte. Und es braucht einfach die Willigung von allen, dass das gut läuft.
Das Zusammenrufen, wie geht das genau?
Die Dorfgemeinschaften haben so Rollen verteilt, also ein Dorfschreier, der ruft die Leute zusammen, wenn irgendetwas läuft, wenn es eine Impfaktion gibt oder jetzt eben hier in unserem Fall, wenn es ein Schulangebot gibt. Und dann kommen die Leute zusammen und das macht man mehrfach, das ist nicht mit einmal da, das ist ein Dialog.
Und dass man auch alle verwünscht, Sie haben mir erzählt, so ein Dorf hat vielleicht etwa 1500 Einwohnerinnen und Einwohner, wie viele Kinder kommen in eine Schule oder in einen Kindergarten?
Mit vielen Orten wirklich viel mehr als erwartet, in der Rente. Im Angebot haben wir 50 Plätze gehabt und sind 165 Kinder gekommen.
Und wie reagiert man da?
Ja, wir werden müssen schauen, die eine Schule zu teilen, sodass es zwei Räume gibt, wo man den Unterricht teilen kann. Also der Hunger nach Bildung ist enorm.
Warum ist es so wichtig, dass man so viel wie möglich einbindet in so ein Projekt?
Es geht vor allem darum, dass so etwas nachher weiterlebt. Wir wollen uns ja dort nicht verewigen. Wir werden im Sommer vom nächsten Jahr dort uns wieder zurückziehen und bis dann soll die Dorfgemeinschaft befähigt sein, das selber zu führen.
Also sie nicht abhängig sind davon, dass das Hilfswerk weiter da bleibt, weiter begleitet. Am Anfang ist das Geld, das man spendet. Was kann man ganz konkret machen? Das ist immer interessant. Wenn ich 20 Franken nehme aus meinem Portemonnaie, was kann man mit dem helfen?
Mit 20 Franken kann man beispielsweise eine Frau, eine Mutter, einen Monat lang in einen Alphabetisierungskurs schicken.
Das ist eine wichtige Grundlage. Warum ist der Alphabetisierungskurs so wichtig?
Das ist erst der erste. Die Frauen sind ganz wichtig in der ganzen Mittelbeschaffung, wenn sie nachher den Alphabetisierungskurs gemacht haben. Und das sind notabene Frauen, die nie eine Schule von innen gesehen haben. Sie sind dann in der Lage, ein einfaches Geschäft zu führen und die Mittel zu beschaffen, zusammen mit dem Dorfkomitee.
Immer wieder braucht es alle zusammen, die anpacken, die mitmachen, die informiert sind. Was ich immer wieder gehört habe, wenn es um Spendenaktionen gegangen ist oder wo ich auch für jeden Abend selten mal gearbeitet habe, das sind Leute, die gesagt haben, ja, ist ja schon gut, dass man da etwas macht, aber es gibt so viele andere Orte, wo es auch brennt und schlussendlich ist es ja nur ein Tropfen auf einen heissen Stein, den wir da ausrichten können. Herr Stauffer, wie sehen Sie das mit dem Tropfen auf einen heissen Stein?
Die industrialisierten Länder zügeln ziemlich Rohstoffe ab aus Afrika. Wir haben die Pflicht, dort etwas zurückzugeben. Und die Logik ist wirklich absurd. Das ist, wie wir die Spitäler abschaffen wollen, weil die Leute immer noch krank werden. Oder die Feuerwehr abschaffen, weil es immer noch brennt, weil es nichts nützt. Also, das ist eine ganz verquere Logik. Die Leute brauchen unsere Unterstützung.
Das ist der Andreas Stauffer. Er ist Leiter Kommunikation vom Glückskette Partnerhilfswerk Save the Children. Der Treffpunkt auf SRF 1 zum Schluss von dieser Sendung nehmen Sie noch einmal mit in ein Klassenzimmer rein, und zwar in ein Klassenzimmer zu Afrika, zu Uganda, eins, das aus allen Nöten platzt. Das ist auch kein Wunder, es hat dort 800 Schülerinnen und Schüler.
I only know it's a matter of time.
Der Treffpunkt auf SRF 1. Wir machen den Schulbesuch, habe ich Ihnen versprochen, zum Schluss von dieser Sendung. Und zwar gehen wir für das auf Uganda. Uganda liegt mitten in Afrika. Im Osten grenzt es an Kenia, im Westen an die Demokratische Republik Kongo und im Norden an Südsudan. Dort, wo immer noch Bürgerkrieg herrscht und wo Tausende auf Uganda flüchten. Darum ist die Schule im Norden von Uganda völlig überfüllt. 800 Schülerinnen und Schüler, die Hälfte davon sind Flüchtlinge. Die meisten Flüchtlingsfamilien können das Schulgeld nicht zahlen. Das ist für die staatlichen Schulen ein grosses Problem. Aber trotzdem werden da die Flüchtlingskinder unterrichtet. Meine Redaktionskollegin Ladina Spiess war für SRF zu Uganda und hat dort festgestellt, auch zu Uganda ist das Tollste am Unterricht die grosse Pause.
Der Jubel ist unglaublich. Eine halbe Stunde Pause steht auf dem Stundenplan. Wenn da nicht der Besuch aus der Schweiz wäre. Patrick, Hauptlehrer an dieser Primarschule, treibt die Schülerinnen und Schüler wieder zurück ins Schulzimmer. Es dauert einen Moment, bis sie wieder sitzen, aber anstatt lange Gesichter sehe ich wundrige Augen und da und dort ein freundliches Lächeln. Der Patrick führt dann stolz vor, wie sie am Morgen amig den Unterricht eröffnet.
Yes, good morning, class.
How are you?
Im Schulzimmer sitzen über 70 Kinder im Alter von 8 bis 12. Es ist knalleng, wie auch in den anderen Schulzimmern.
Die insgesamt 800 Kinder, die von 15 Lehrern unterrichtet werden, die müssen überall zusammenrutschen. Das sei eines der Hauptprobleme, meinte Patrick, der Platz. Und das andere ist, dass sie den Kindern keinen Lunch geben können. Und gerade die aus Flüchtlingsfamilien, die kommen mit leerem Bauch in den Unterricht, essen die erste und einzige Mahlzeit erst am Abend. Und auch am Schulmaterial fehlt es, erklärt mir der Hauptlehrer dieser Primarschule.
We also have problems with the scholastic materials, things for writing, like pens and books. Most of them, the children, as they are refugees, to get these items is a problem for them.
Sachen wie Schreiber und Heft fehlen. Vor allem Kinder von der Flüchtlingsfamilie, die haben das Problem, die Sachen zu besorgen. Die müssen selber zahlen, genau wie die 5'000 ugandischen Schilling, rund 18 Franken pro Halbjahr. Das ist zu viel für jemanden, der nichts oder fast nichts hat. Zwar unterstützt eine Organisation, es ist die Dänische Flüchtlingshilfe, 27 von diesen Kindern. Aber trotzdem stellt das die Schule, wo über die Hälfte der 800 Kinder Flüchtlinge sind, vor grosse finanzielle Probleme. Zum Beispiel auch was der Lohn für die Lehrer angeht, sagt Patrick.
If they don't bring the money, then we shall not pay the teachers. So it depends. When they bring the money, that's when we pay the teachers.
Dann können wir den Lehrern den Lohn zahlen. Die Lehrer können aber auch ohne Lohn arbeiten, hat uns Patrick versichert. Und vielleicht kommt er irgendwann doch noch einen Lohn über, auch dank ihrer Spende. Die Aktion «Jeder Rappen zählt», die heute am Nachmittag um 4 Uhr startet, sammelt für die Bildung von Kindern in Not. Ab heute auf dem Europaplatz zu Luzern, im Radio, im Fernsehen und online. Spenden können Sie vor Ort zu Luzern oder aufs Postkonto von der Glückskette 10-15'000-6 mit dem Vermerk JRZ 2017. Oder Sie machen es online. Einen Link dazu haben wir auch bei uns beim Treffpunkt auf srf1.ch.
Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break, wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you I didn't come.
Der Treffpunkt jeden Tag, Montag bis Freitag, zwischen 10 und 11, aktuell und live. Eine Stunde lang Gäste und Hintergründe. Und der Treffpunkt kann man immer ab.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.